Guten Abend, liebe Geschwister, zu einer weiteren Bibelstunde. Wir wollen beten. Wir wollen beten. Ich lade euch wieder herzlich ein. Bitten wir, dass der Herr segnet, dass der Herr spricht. Ich mache einen Abschluss. Amen. Auch heute Abend wollen wir ernährt werden aus deinem Wort. Wir wollen deine Stimme vernehmen, wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen fest werden in deinem Wort, wir wollen fest werden in dir, in der Wahrheit, sodass wir mündig werden und feststehen und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben und nicht wissen, was richtig oder falsch ist, sondern dass wir Klarheit darüber bekommen. Jesus, diese Klarheit möchte ich bitten, Herr, und um diese Klarheit bitten möchte ich bitten, dass du sie im Herzen bestätigst und jedem Einzelnen, der dein Wort hört, und wenn es nach deinem Willen ist und Übereinstimmung mit deinem Willen und mit deinem Wort, dann bestätige es durch deinen Geist, dass es Frieden gibt, dass es Klarheit gibt, dass es Freude gibt und dass es Glauben gibt. Lass dieses Wunder heute Abend geschehen. Sei mir gnädig, nicht aus Verdienst, sondern wirklich aus Gnade, und gib Kraft und Weisheit und Vollmacht und Freude, dein Wort auszulegen. Ich danke dir für diese besondere Zeit, jede Woche aufs Neue, Stunde für Stunde dein Wort durchzuarbeiten, genauer hinzuschauen, sich Zeit zu nehmen, all die Fülle und all die Herrlichkeit betrachten zu können. Das ist ein Privileg. Ich danke dir vom Herzen dafür. Jesus, dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Zumindest für einen Augenblick schlagen wir wieder Haggai auf. Haggai Kapitel 2. Ab Vers 20 behandeln wir diese Verse. Es geht darum, die Verheißung, dass das Haus gebaut wird. Und dann eben nicht nur das Haus gebaut wird, sondern weil das Haus gebaut wird, weil die Grundmauern gelegt worden sind, bekommt Serubabel die Verheißung, dass all die Feinde, die sich dem widersetzen, all die Feinde, die sich aufstehen und mobilisieren und die diesen Bau zerstören wollen, dass sie vernichtet werden, dass sie stürzen werden und dass dieser Bau nicht zerstört werden wird, sondern im Gegenteil, das Reich des zukünftigen Serubabel wird gebaut. Als sie das Haus bauen, widerfahren ihnen viele Widerstände, Erlasse vom König und die Feinde und die Nachbarn, politisch und wirtschaftlich, all diese Dinge. Und dass sie dieses Haus gebaut wird, dass all diese Dinge stehen im Widerstand. Doch der Herr gibt die Verheißung, seid mutig und stark und baut. Und der Grund der Verheißung und der Grund des Glaubens und der Zuversicht ist, seine Herrschaft, und er regiert und er baut sein Haus und niemand und die Pforten der Hölle können sie nicht zerstören. Das ist die Botschaft, die wir hier haben. Und eben in den letzten Versen, ich lese sie noch einmal vor, in Erinnerung, ab Vers 20, und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nation vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharin, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, ich werde dich machen zu einem Siegelring, gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharin. Das ist der Abschnitt, den wir behandeln. Ich sehe ein, zwei neue Gesichter. Ich möchte euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Deswegen ganz, also ich mache keine Wiederholung, nur gedanklich. Keine Sorge. Ich meine, ihr schrecken schon hoch mit dem Gesicht. Denken, oh Mann, was will ich bloß nicht wiederholen. aber für die, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Diese Verheißung, dass Gott dem Serubabel gibt, dass er ihn zum Siegelring machen wird, dass er ihm alle die Macht geben wird, dass alle Königreiche stürzen werden. Das ist die Verheißung. Der Nachkomme Serubabels, das ist Jesus Christus. Er wird das Reich bauen. An dem Tag, an dem die Grundsteinlegung gelegt worden ist, da bekommt dieser Tag, ist der Tag der Herrschaft des Serubabels, des zukünftigen Serubabels. Dieser Tag ist geschehen von über 2000 Jahren. Da sterben Jesus, eine Auferstehung. Der Grundstein wurde gelegt. Jesus hat sich zu der Rechten Gottes gesetzt. Und ab dem Tag regiert und herrscht Jesus. Er baut sein Reich. Er richtet sein Reich auf, sein Himmelreich. Das ist die Kurzfassung von dem, was wir in den letzten Bibelstunden gemacht haben. Und diese Wahrheit, es ist keine neue Wahrheit, diese Wahrheit wird verkündigt von den ersten eben bis zu den letzten Zeilen der Bibel. So ist das Alte Testament die Verheißung dieses Hauses und die Verheißung dieses Reiches. Wir finden im Alten Testament die Grundmuster des Reiches. Zum Beispiel im Garten Eden finden wir das Grundmuster des Reiches. Adam als der König über die Tiere soll er herrschen. Wir finden dann, dass dieses Reich fällt. Wir finden die Verheißung dieses Reiches in Abraham, wie dieses Reich aus den Nationen gebaut werden durch einen Mann und dann in dir werden gesegnet alle Nationen der Erde. Dieses Reich wird von einem ausgehen und sich ausbreiten auf der ganzen Erde. Wir finden die Verheißung bei David, dass dieses Reich, wie es gebaut wird, es wird ein Hirte sein, der als König und sein Reich wird zuerst klein sein, es wird zuerst nicht angenommen sein, es wird viele Feinde geben und er wird herrschen inmitten der Feinde. Und dann werden mehr und mehr und mehr seine Königsherrschaft akzeptieren, denn er ist der Gesalbte von Gott und letztendlich wird das ganze Volk ihn als König annehmen, wie bei David. So finden wir ein weiteres Muster des Reiches und des Königs. Wir finden ein Muster ebenfalls bei Salomo, ein Friedensreich, wo die Grenzen gefestigt sind und es keine Feinde gibt und der Tempel aufgerichtet ist und alle Nationen kommen und beten dort an und staunen über die Herrlichkeit dieses Reiches. Die Königin, die Nationen kommen, die Königin von Saba kommt und sagt, wow, was ist das für ein herrliches Haus, das du da gebaut hast. Das ist wiederum ein Muster für das Zukünftige, wenn der wahre Salomo auf dem Thron sitzt und wenn er sein Haus fertiggestellt hat und alle Nationen kommen und staunen darüber und das ist ein Friedensreich dann. So, das sind die Grundmuster und Bilder im Alten Testament. Wenn wir ins Neue Testament kommen, so bekommen wir von der Verheißung zu der Erfüllung. Und Jesus kommt und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist da. Und er demonstriert dieses Reich und er offenbart seine Herrlichkeit, er offenbart, Gott salbt ihn, er setzt ihn ein, doch auch da gibt es Feinde und er herrscht inmitten seiner Feinde. Inmitten seiner Feinde. So, dass die Evangelien, ein gegenwärtiges Reich da kommen wir zu den Briefen, das verkündigte Reich. Jesus sendet die Zeugen hinaus, er sendet die Apostel und uns und sagt, verkündigt, predigt das Reich, predigt das Himmelreich. Das ist unsere Aufgabe bis heute. Bis der König wiederkommt, ist unsere Aufgabe in dieser Welt, das ist der Grund, warum wir noch da sind, ein Leuchter dieses Himmelreich zu sein. Wir sind nicht von dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unsere Staatsbürgerschaft gehört diesem neuen Himmelreich. Und wir leben in einer Zwischenzeit. Und über diese Zwischenzeit werden wir heute nachdenken. Heute werde ich endlich die Tafel gebrauchen und ein bisschen Kreise ziehen. Bevor wir aber die Kreise ziehen, das letzte Buch der Bibel noch, das haben wir noch nicht. Ich habe letztes Mal eine Stelle euch gelesen und damit haben wir die Bibelstunde beendet. Wir gehen in die Offenbarung, gucken uns da nochmal die, Altes Testament Verheißung, Evangelien, das Reich gegenwärtig, die Briefe, das Reich verkündigt. Und in der Offenbarung ist die Rede von der Vollendung des Reiches. Wenn das Reich vollendet wird. Das ist, wenn man so ein bisschen den Aufbau der Bibel in Bezug auf das Reich Gottes liest. Kapitel 1 in der Offenbarung nochmal. Johannes schreibt, es geht immer um Jesus in der Offenbarung. Ich gebe euch einen ganz kleinen Einblick in dieses herrliche Buch. Dieses herrliche Buch. Die Offenbarung spricht von Jesus Christus und eben von ihm als dem Sieger, von dem als dem, der regiert, von dem als der das Reich baut und derjenige, der all die Feinde, das, was wir in Hagar gelesen haben, die anderen Reiche stürzen und sie bringen sich gegenseitig um. Aber dieses Reich, das ist nicht meins. Sollten wir vielleicht rangehen, ist vielleicht wichtig. Ja, sonst, ja es ist so, Handys sind da, um angerufen zu werden. Genau. Also, die Offenbarung beschreibt Jesus Christus als den Allmächtigen. Schaut mal Kapitel 1, Vers 8. Das ist für mich einer der Schlüsselverse. Er taucht immer wieder in der Offenbarung auf und zeigt eigentlich, was ist die Botschaft. In der Offenbarung geht es nicht um den Antichristen. In der Offenbarung geht es nicht um diese Zahl 666 oder um die Chips. Da geht es auch nicht um die Hure Babylon in erster Linie und um die Reiter. Und es geht auch nicht um die Skorpione, um die Flugzeuge und um den amerikanischen Präsidenten oder doch ein jüdischer. Um den geht es nicht in der Offenbarung. Und in der Offenbarung geht es um Jesus Christus und dem Sieger. Es gibt ein Lied. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und darum wählen wir und darum preisen wir. Das ist die beste Zusammenfassung des Buches der Offenbarung. Dieses Lied. Und da gibt es noch dazu eine gute Melodie. Ja, das kann man sich gut merken. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und darum haben wir ihn gewählt und darum beten wir ihn an. Und das finden wir in diesem Buch. Wenn wir das suchen, wird dieses Buch sich uns öffnen. Und wir werden viel davon profitieren. Wenn wir aus Neugier irgendwelche Schlüssel, Bilder, sonst was deuten wollen, Zeitgeschichte, unsere Zeitung aufschlagen, Nachrichten und sagen, oh, wo steht das, dann wird das für uns ein mystisches Buch, ein apokalyptisches Buch und ein spekulatives Buch. Und kein Nutzen, kein Gewinn, keine Erbauung, keine Stärkung, lediglich Befriedigung des Fleisches, mehr nicht. Hobby. Ja. Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der da war und der kommt, der Allmächtige. Das ist die Botschaft. Ich bin der Erste und der Letzte. Mit mir beginnt alles und mit mir endet alles. Warum? Weil ich bin der Allmächtige. Das ist die andere Umschreibung von Herr der Herrscharen. Ich bin der Allmächtige. Und das wird vorgestellt. Warum? Als Johannes diesen Brief schreibt, sieht es mit der Gemeinde alles andere als gut aus. Und man meint mit den äußeren Augen und mit den Erfahrungen, die man macht und den Lebensumständen, dahin zu kommen, dass man meint, nein, Jesus ist nicht der Sieger, er regiert noch nicht. Wir haben letztes Mal gelesen, der Hebräerbriefschreiber schreibt was? Wir sehen noch ihn nicht. Das heißt nicht, dass er regiert, nur wir sehen es manches nicht. Und die Gemeinde war in der Situation, es ging Bach ab mit der Gemeinde, Johannes als letzter Apostel ist im Exil, hat keinen direkten Einfluss mehr auf die Gemeinden, Sünde, Abfall, Rebellion, Unzucht, Irrlehre, alles Mögliche. Und es sieht aus, als ob die Gemeinde dem Ende nahe ist. Ziemlich am Ende der Apostelzeit. Überlegt mal, das sind keine 100 Jahre nach Jesus. Sah aus, als ob die Gemeinde aussterben wird. Und dann schreibt Jesus, oder da offenbart sich Jesus und sagt, Johannes, schreib bitte, öffne den Gemeinde die Augen, damit sie verstehen, ich bin der Allmächtige. Ich habe die Verheißung gegeben, die Gemeinde wird überleben und die Pforten der Hölle werden sie nicht auslöschen und das wird sie auch nicht tun. Und warum? Er ist der König, er regiert. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Guck mal mit mir Kapitel 1, Vers 4. Johannes grüßt die Gemeinden von Gott. Gott lässt die Gemeinde grüßen durch Johannes. Vers 4. Johannes in 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, das ist die gleiche Bezeichnung, und von den 7 Geistern, das ist nämlich erstmal das ist der Gott der Vater, und von den 7 Geistern, die von seinem Thron sind, das ist der Heilige Geist, und von Jesus Christus, der Treuzeuge, der Erstgeborene aus den Toten. Und der Fürst der Könige der Erde. So beginnt die Offenbarung, interessanterweise Gruß erst vom Vater, dann vom Heiligen Geist und dann vom Sohn. Normalerweise ist die Reihenfolge wie? Sohn Vater, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. So wie wir es in der Taufformel auch kennen. Aber warum hier eine andere Reihenfolge? Weil es hier um Jesus geht. Weil jetzt er hört der Vater grüßt, der Geist grüßt und der Sohn grüßt. Und um den geht es jetzt gleich. Und ab da wird uns dieser Sohn vorgestellt. Dieser Jesus Christus und zwar wie? Der Fürst, der Könige der Erde. Das ist die Botschaft. Er ist der König. Und zwar über was ist der König? Nur über den Himmel? Und das Erste, was uns gesagt wird, er ist der Fürst, der Könige der Erde. Welche Erde? Dazu kommen wir gleich. Aber das ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Und so wird er vorgestellt. In Kapitel 1, ab Vers 9, wird er vorgestellt als derjenige, der inmitten der Gemeinde wandelt. Der seine Gemeinde nicht aufgibt. Allzu diesen Dingen will ich jetzt nicht ins Detail eingehen, ich will euch nur einen kurzen Überblick geben. Und er wird vorgestellt als derjenige, der souverän herrscht. Und jetzt kommen wir zum Vers, mit dem wir letzte Bibelstunde aufgehört haben. Lest mal mit Vers 17, Kapitel 1. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte wieder. Und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus, er hat die Schlüssel. Er regiert. Er hat die Gewalt über Leben und Tod. So stellt er sich vor. In Kapitel 2, Vers 1, schaut mal, wie er sich da vorstellt. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, ich sage, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Was sind die sieben Sterne? Das sind die Engel. Die Leuchter sind die Gemeinden. Wer hält die Engel in seiner Hand? Jesus. Seine Rechten in seiner ausführenden Hand. Er hält die Engel in seiner Hand. Und er hält auch wen in seiner Hand? Und die Gemeinde hält er in seiner Hand. Er regiert über die Engelswelt und er regiert auch über die Gemeinde. Er ist der König. So stellt er sich vor. Schaut mal mit mir Kapitel 3, Vers 7. Ich möchte euch einfach nur ein paar Beispiele geben. Kapitel 3, Vers 7. Diese Vorstellung mag ich. An die Philadelphia schreibt er Folgendes oder sagt er Folgendes. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, die sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Was ist der Schlüssel Davids? Was ist ein Schlüssel Davids? David so einen Schlüsselbund und dann hat er so einen Schlüssel abgegeben. Wer war David? Das ist die Königsherrschaft. David ist der König gewesen. Und wenn Jesus heißt von ihm, dass er die Schlüssel Davids hat, dann heißt, dann übernimmt er die Herrschaft. Wenn er etwas aufmacht, dann kann sich die Welt verbiegen. Da kann der Teufel machen, was er will und die Dämonen. Niemand kann schließen. Warum? Er ist der Fürst der Könige der Erde. Und er ist der Fürst über die Engel. Und wenn er regiert, dann regiert er. Wenn er etwas aufmacht und sagt, es soll sein, dann wird es so sein. Da kann sich niemand aufbäumen. Und wenn er sagt, er schließt und es wird nicht sein, dann wird es auch nicht sein. Und das kann man nur tun, das kann er nur tun, wenn er herrscht. Wenn er herrscht. So stellt sich Jesus der Gemeinde vor. Wann hat sich er der Gemeinde so vorgestellt? Vor über 2000 Jahren. So wird er nicht sein erst in der Zukunft, in dem einem berühmten Reich, das noch kommen wird, sondern er stellt sich so vor als derjenige, der schon vor 2000 Jahren das der Gemeinde zusichert, weil das soll der Gemeinde Hoffnung geben, weil die ist sehr, sehr in dieser Zeit verunsichert und sagt, wo ist Jesus, die Herrschaft, wo ist die Verheißung? Und sagt, ich habe die Schlüssel. Und wenn ich etwas zulasse, dann lasse ich es zu. Wenn Dinge geschehen, dann geschehen es, weil ich es zulasse, weil ich diese Dinge öffne. Aber wenn ich Dinge schließe, und dann kann nichts geschehen, was ich nicht will. Es geschehen nur Dinge, die ich will, und es geschehen die Dinge, die ich nicht will, die geschehen nicht. Das ist Herrschaft. So wird Jesus uns vorgestellt. Und wisst ihr warum? Kapitel 3, ab Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit dem Essen und mit mir Gemeinschaft haben. So eine herrliche Zusage, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinen Thron zu setzen, wie auch ich überwunden und mich auf meinem Vater, mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus sagt, wer überwindet, der darf da sitzen, wo ich jetzt sitze. Warum? Weil ich überwunden habe und da sitze, nämlich auf dem Thron des Vaters. Und was macht man auf dem Thron? Regieren, herrschen. Und ab jetzt, liebe Freunde, ab jetzt, wisst ihr, was jetzt beginnt? Jetzt bekommen wir einen Blick in den Himmel. Und dann sehen wir, wie Jesus überwunden hat, sich gesetzt hat und regiert. Das ist, was jetzt in der Offenbarung kommt. Ab Vers 4, Kapitel 4, Vers 1. Jetzt kommt das Thema der ganzen Thron. Thron steht für Herrschaft. Er sagt, ich habe überwunden und mich auf den Thron gesetzt. Wenn ihr überwindet, werdet ihr auch auf Thronen sitzen. Und jetzt wird uns vorgestellt, wie er überwunden hat, wie hat er sich gesetzt, wie regiert er und wie überwinden die Seinen und wie setzen sich auf den Thron und wie regieren sie. Das ist dann, was in der Offenbarung kommt. Ab Vers 1, Kapitel 4. Nach diesem sah ich und sie eine Tür im Himmel geöffnet. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune, die mit mir redet, sprach, komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und jetzt, das machen wir jetzt nicht aus Zeitgründen, aber jetzt könnten wir hingehen und ich könnte euch die Aufgaben geben. Und ihr zählt mal in Kapitel 4 bis 7, wie oft Thron auftaucht. Das machen wir jetzt nicht. Ich sage es euch nur ganz schnell, weil ich habe es mir angemalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hier kommt es dann, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe, noch mehr. Kommt permanent Thron. Innerhalb dieser wird uns der Thron vorgestellt. Und uns wird vorgestellt, wie Jesus überwunden hat und auf diesen Thron gesetzt hat und dann regiert. Und dann, wie seine Herrschaft aussieht. So Kapitel 5 wird der Thron vorgestellt, Kapitel 4 wird der Thron vorgestellt, Kapitel 5 wird uns gezeigt, wie Jesus sich als würdig erwiesen hat und sich gesetzt hat auf den Thron. Schaut mal, Vers 5, Kapitel 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten sprich zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und wir wissen, wer der Löwe aus dem Stamm Juda ist. Das ist König, der Davidit, das ist der Messias, das ist Jesus. Es hat überwunden, also weil er überwunden hat, sitzt sich auf dem Thron und sagt, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Das heißt, um die Zeitlauf, um den Wettlauf, um den Heilsplan Gottes zu öffnen, um die Geschichte Gottes zu öffnen und sie genau so auszuführen, wie Gott es geplant hat. Er ist würdig, weil er der König ist. Er hat überwunden den Tod, die Sünde und den Teufel. Und darum ist er würdig, diese Geschichte zu schreiben. Er ist würdig, diese Geschichte zu vollenden. Er ist würdig, diese Geschichte fertigzustellen. Der Einzige, der es würdig ist. Das ist Jesus. Warum? Weil er regiert. Das ist seine Aufgabe, Freunde. Das ist seine Aufgabe, die Geschichte zu schreiben. Nicht zu warten, zu schreiben. Sie abzuschließen. Das hat Gott ihm gegeben. Er sagt, mach. Und wenn er es fertig gemacht hat, wird das, wir haben es gelesen, 1. Korinther 15, dem Papa alles geben und sagen, Vater, habe ich fertig. Habe es geschafft. Ist fertig. Und die Offenbarung beschreibt das. Und so die ganzen Siegelgerichte und die Posaunengerichte und die Zornenschalengerichte. Wisst ihr, wer sie ausübt? Von wem sie kommen? Der aufschließt und der zuschließt. Und wenn wir das wissen, oder andersrum, ich frage andersrum, von wem kamen die Plagen über Ägypten? Von Gott. Wen bewahrte Gott? Sein Volk. Wenn wir wissen, dass die Plagen von Gott kommen, sollen wir uns fürchten? Nee, oder? Wenn wir wissen, dass das hier von Jesus kommt, sollen wir uns fürchten? Nein. Aber das machen wir oft. Weil wir mehr den Zeitungen glauben, mehr irgendwelchen Skeptikern oder sonst irgendwas. Weil wir die Bibel oft mit der Tageszeitung oder mit der Tagesschau auslegen und keine Ahnung. Das ist, er hat das in seiner Hand. Er bricht jeden Siegel und all diese Dinge, die geschehen durch ihn und zu ihm und für ihn und aus ihm. Und darum ist er derjenige, der das. Und er beschreibt uns, ich mache das jetzt hier einen Knoten in der Offenbarung. Er beschreibt uns zum Beispiel die Offenbarung ab Kapitel 12, wie er den Sieg über den Teufel erringt. Er wird Mensch, wird entrückt zum Gott und der Teufel wird auch hinausgeschmissen aus dem Himmel. Das ist der erste, das ist die Grundlage des Sieges, Kapitel 12. Es wird uns beschrieben, wer nicht nur den Sieg über den Teufel, sondern auch über die ganze Reiche, über die Tiere, in Kapitel 19. Nur als Beispiel, Kapitel 19, wie die ganzen Reichen, die Weltreiche zugrunde gehen. Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, die politischen Reiche und die religiösen Reiche, sie werden alle vergehen, die werden alle zerstört. Nur sein Reich bleibt in Ewigkeit. Und es wird uns berichten, Kapitel 20, wie er letztendlich alles vernichten wird und den Teufel und den Tod und den Hades und alles ins ewige Feuer schmeißt und dann fertig ist, den Sieg davon trägt. So, das ist die Botschaft ganz grob der Offenbarung. Komm, so schnell geht's auch, gell? Keine 20 Jahre. Aber gibt es natürlich viele, viele, viele Details, die man anschauen kann. Aber das ist, jetzt möchte ich, also das ist von ersten Teil der Bibel bis zu der letzten Teil der Bibel die Verkündigung des Reiches. Von der Verheißung über Verkündigung zur Erfüllung, okay? So, im ganzen Groben. Jetzt, wir leben aber in einer Zwischenzeit, von der ich schon immer wieder gesprochen habe. Schlag mal mit mir Epheserbrief, Kapitel 1 auf. Von da ausgehend möchte ich heute mit euch noch eine wichtige Sache besprechen. Ich denke, die kann uns helfen, bestimmte Dinge besser einzuordnen, obwohl man es noch nicht sieht, trotzdem daran zu glauben, dass es so ist. Also Epheserbrief, Kapitel 1. Ab Vers 20. Die, das ist die Kraft Gottes, die mächtige, die große, die herrliche Kraft Gottes, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Jesus sitzt und regiert. Und jetzt schaut mal. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also Jesus herrscht, und zwar in diesem Zeitalter und in dem zukünftigen. Also die Bibel lehrt, und das ist jetzt der Punkt, zwei Zeitalter. Die Bibel lehrt keine drei Zeitalter oder vier Zeitalter oder wie auch immer. Die Bibel lehrt, es gibt ein gegenwärtiges Zeitalter, einen gegenwärtigen Weltlauf, es gibt ein gegenwärtiges Äon und es gibt ein zukünftiges Zeitalter, einen zukünftigen Welt, nicht Weltlauf, aber eine zukünftige Welt. Eine diese Welt und eine zukünftige Welt, eine irdische Welt, eine himmlische Welt. Es gibt zwei Zeitalter. Das muss man verstehen und ich versuche euch mal das zu zeichnen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich mache das jetzt ein bisschen so, dass die Freunde, jetzt ist natürlich am Telefon ein bisschen schwierig, jetzt braucht ihr viel, viel Fantasie. Also ich zeichne zwei Kreise, von links nach rechts. Der erste Kreis ist grün. Ich habe da eine Jugendstunde vor Pfingstferien gemacht und habe die Farben da verwechselt, jetzt mache ich es richtig. Da kann man die Jugendlichen sehr aufmerksam. Also ich versuche mal. So, das ist grün und soll für das jetzige Zeitalter stehen. Also die Bibel spricht hier vom Gegenwärtigen. Gegenwärtiges Zeitalter. Wird schwierig mit. Das mag ich eigentlich. Danke dir. Das ist die herzliche Einladung, dass dann, wenn wir zeichnen, dann die Mühe zu machen und herzukommen, aus was weiß ich herzufahren. Okay, aber für all die, die das gerne sehen wollen, ich habe eine Kopie und ich fotografiere das und stelle das online und dann kann man das nachschauen. Also gegenwärtiges Zeitalter. Die Bibel spricht in vielen Stellen von zum Beispiel diese Welt. Ja, also wenn von Welt die Rede ist. Oder diese Welt. Die Bibel spricht oder von diesem Erdkreislauf. Also all diese Begriffe, wenn ihr sie lest, und Weltzeitlauf, dieser Zeitlauf, Welt, was habe ich noch geschrieben, jetziges Leben, all das spricht von diesem irdischen, sichtbaren Leben. Also was habe ich, Welt, Erdkreis und so weiter. Es gibt verschiedene Ausdrücke, die genau das Gleiche immer wieder beschreiben. Was wir hier beschreiben, ist die gefallene und die sichtbare Welt, okay? Ich schreibe mal hier mit Rot. Das ist die gefallene. Das ist die sichtbare. Das ist die gefallene und die sichtbare Welt. Hier leben Menschen in der Finsternis. Hier leben Menschen, die verloren sind. Ich schreibe jetzt einfach jetziges Leben. Und das ist Finsternis. Das ist Finsternis. All diese Begriffe, wenn wir einfach die Bibel stellen, wir gucken, wie wir zeitlich heute kommen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also ungefähr 15, 20 Stellen einfach mir rausgenommen, wo die überall von diesem Zeitlauf, Erdkreis, überall diese Begrifflichkeiten sprechen. Zum Beispiel Jesus sagt, wer den Heiligen Geist lästert, oder wer den Sohn Gottes lästert, den wird vergeben. Wer aber den Heiligen Geist lästert, den wird nicht vergeben. In diesem Zeitlauf und auch in dem zukünftigen. Das sind solche Formulierungen, die überlesen wir, aber die sind permanent da. Jesus sagt, es wird ihm nicht vergeben, weder in diesem Leben noch in dem zukünftigen. Und wenn er von diesen, dann spricht er eben von zwei Zeitaltern und sagt, es wird nicht in diesem Zeitalter nicht vergeben und auch das Zeitalter, das kommen wird, wird ihm auch nicht vergeben. Das sind die zwei Modelle sozusagen, die wir da haben. Okay? Also, es ist soweit klar. Ich denke, dieses Leben kennen wir gut. Das ist uns gut bekannt. Das ist diese Welt. Okay. Jetzt nehme ich Blau für Himmel. Und ich versuche es nochmal einen Kreis zu zeichnen. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt. So. Jetzt spricht die Bibel von dem zukünftigen Zeitalter. Und das ist der zweite Kreis. Das ist die zweite Welt. Das ist die Himmelswelt. Das ist das Himmelreich. Das ist das zukünftige Zeitalter, von dem Gott spricht, von der Bibel spricht. Es ist, oder die Vollendung der Zeitalter. All diese Begrifflichkeiten, da gibt es auch eine Fülle an Begrifflichkeiten, die sprechen jetzt von einer neuen Welt, von einem nicht mehr gefallen, sondern erlösten Welt. Vielleicht fang ich oben an und schreibe mal erlöste und neu geschaffene Welt. Plus neu geschaffen. So. Und das ist die unsichtbare, das ist die geistliche Welt, okay? Während das hier die sichtbare Welt ist, das die unsichtbare Welt. Ich schreibe aber unbewusst eher lieber jetzt geistlich als unsichtbar, okay? Geistliche Welt. Okay, also das ist die geistliche Welt. Und das, was wir hier haben, das ist das zukünftige Zeitalter. Zukünftig. Das griechische Wort ist Äon. Und wenn Jesus spricht, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeitalter, bis ans Ende der Äon, so spricht, ich bin bei euch oder mit euch. Bis wohin? Bis das hier bis es vollendet ist, bis das Ganze fertig ist, werde ich mit euch hier sein und werde ich euch nicht alleine lassen. So, also es gibt dieses gegenwärtige Zeitalter. Während das hier, also Umschreibungen wie künftige Herrlichkeit zum Beispiel, oder ich schreibe einfach Herrlichkeit. Das sind so Umschreibungen für dieses Reich. Reich des Vaters, also Himmelreich. Himmelreich, Reich des Vaters und so weiter. Das sind verschiedene Begrifflichkeiten. Vollendung des Zeitalters. Vollendung. Und so weiter. Während das hier jetziges Leben und Finsternis ist, was ist das hier dann? Das, genau, ewiges Leben. Das ist jetziges Leben und das ist hier ewiges Leben. Und Licht. Das wollte ich noch fragen. Okay? Das sind diese zwei Dinge, die immer gegenüberstehen. Und jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich diese überkreuzt oder überlappend gemalt habe. Warum? Weil diese Reiche und weil diese Welt oder Zeitalter sich überschneiden. Es gibt eine Zeit, und nur nebenbei, das ist unsere Zeit, in dem sich da, wo diese zwei Reiche, zwei Systeme, das Sichtbare und Unsichtbare, für eine kurze Zeit überlappen. Und ich nehme jetzt einen anderen Stift. Und das ist jetzt hier. Ich bin gleich soweit. Ich male es nur kurz hin. In dieser gestrichelten Zone sind wir ein Fisch. Das ist nur über Kopf. Das ist die Zeit schon jetzt und noch nicht. Das ist die Zeit, in der beide Reiche zu gleicher Zeit gegenwärtig sind. Das ist, warum es heißt, dass ihr sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, aber es kommt noch. Und das ist die Zeit, warum man in der Zeit, wo man das ewige Leben schon jetzt hat, aber noch nicht fertig ist und trotzdem am Alten noch hat. Da überschneiden sich diese Zeiten. Wann begann diese Überschneidung? Mit dem ersten Kommen Jesu. Das ist die Zeit, wo Jesus zum ersten Mal auf die Welt kam und starb. Jesus kam und hatte gesagt, was? Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Als Jesus kam, begann das Reich, begann das zukünftige Zeitalter. Als Jesus kam, kam dieses Reich und war mitten in der sichtbaren Welt. Doch die Seinen haben es nicht erkannt. Die haben das nicht gesehen. Und darum haben sie verleugnet, verstoßen und ihn getötet. Den König. Man sagt über ihn, er sei der König. Er ist eigentlich gar nicht der König. Als man das Schild schrieb, der König der Juden. Also als Jesus kam, das erste Mal, da begann das Reich. Da kam der Vorgeschmack des zukünftigen Zeitalters. Man konnte schmecken nach Hebräerbrief Kapitel 5 und 6. Man konnte schmecken das zukünftige Zeitalter. Man konnte schmecken die Kräfte. Man konnte das alles erfahren. Die Lahme gingen, die Blinde sahen, die Hungrigen haben gegessen, Gefängnisse wurden aufgetan und man kam von der Finsternis zum Licht. So begann das. Aber in einer Zeit, wo das andere oder das gegenwärtige Zeitalter noch gegenwärtig war und ist. Aber das brach damit hinein. Es war nicht so, wie Jesus sagt, es wird nicht so auf einmal kommen, dass man sagen kann, siehe hier, siehe da, sondern es wird nach und nach langsam beginnen und sich ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten, bis es vollenden wird. So ist es das erste Kommen, die Aufrichtung des Reiches. An diesem Tag, als die Grundmauern gelegt worden sind, und jetzt sind wir bei Haggai. Mann, Gruppe noch gekriegt. Haggai Kapitel 2. An dem Tag, an dem der Grundstein gelegt worden ist, an dem Tag mache ich dich zum Siegelring. An dem Tag werde ich beginnen, die Feinde unter deine Füße zu legen. Dieser Tag war da. Kommen, Sterben, Auferstehung und Sitzen zu Rechten Gottes. Das Reich wird aufgerichtet, ist noch nicht vollendet, aber wird aufgerichtet. Reich aufgerichtet. Das ist. Und mit diesem Tag, wisst ihr, was begonnen hat? Die letzten Tage. Ab diesem Tag sind die letzten Tage. Die sind nicht heute. Wenn man so rechnet, wisst ihr, in welcher Zeit wir leben? in den letzten Minuten. Okay? Wenn nicht Sekunden. Wenn vor 2000 Jahren die letzten Tage angefangen haben. Und das sagt Johannes. Wir leben in den letzten Tagen. 1. Johannes Kapitel 2 oder 3. Also ab hier, vielleicht mache ich hier so, bis dahin sind letzte Tage. Wenn die Bibel davon spricht, von letzten Tagen, dann spricht sie von einer Zeit, das Reich hat begonnen und steht kurz vor der Vollendung. Das sind die letzten Tage. Wir leben in einer Adventszeit. So wie Menschen von da bis da in einer Adventszeit leben und warten auf den König, so leben wir heute ebenfalls in einer Adventszeit und warten auf den König. Er kam, er hat gesagt, ich werde wiederkommen und euch holen und das Reich aufrichten. Wir leben Advent. Und seit 2000 Jahren leben wir Advent. Bis der König kommt und uns holt und wir ein Hochzeitsmahl feiern. So, könnt ihr mir soweit folgen? Ich weiß nicht, ob das soweit sichtbar ist von da hinten, aber da beginnt die Überschneidung mit dem ersten Kommen Jesu. Wann hört diese Zwischenzeit auf? Wenn er wiederkommt. Das war's. Wenn er wiederkommt, das zweite Kommen. Diese Linie hier. Dieses Zeitalter hört auf, wenn er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, wisst ihr, was dann nur noch da ist? Das zukünftige Zeitalter. Das neue Leben, das Erlöste, die neue Welt, die neue Schöpfung. Nicht nochmal ein Puffer von 1000 Jahren oder was auch immer. Denn diese Erde wird dann vergehen. Aber auf welcher Erde dann? So, was haben wir hier? Ich nehme jetzt einen anderen Stift. Das ist das zweite Kommen. Jesu. Und hier kommt er nicht als Baby, sondern mit den Zeichen. Was für ein Zeichen? Wie wird das Zeichen sein, wenn Jesus kommt das zweite Mal? Mit den Wolken. Sehr gut. Mit den Wolken des Himmels. Das heißt, in der Herrlichkeit Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes wird Jesus kommen, das zweite Mal. Und wenn er das zweite Mal kommt, dann wird das Reich vollendet sein. Hier, das erste Mal kam er, um es zu gründen, um es aufzurichten. Und wenn er kommen wird, wird es vollendet. Reich vollendet. So. Die Vollendung des Reiches. Wisst ihr, diese Linie hier, diese zweite Linie, zwischen den beiden Linien spricht die Bibel von den letzten Tagen. Und diese letzte Linie, wisst ihr, wie die Bibel sie nennt? Der letzte Tag. Das ist der letzte Tag. Das ist der letzte Tag. Und diesen Tag kennt niemand. Keiner von uns. Niemand kann es berechnen. Es haben sich viele schon dran gestoßen, sind dran vielen gescheitert. Tolle, großartige Männer Gottes, die die Bibel lieben, aber der Gefahr oder der Versuchung erlegen sind, weil sie wollten so gern wissen, wann der liebe Heiland kommt. Und dann sind sie in manchen Dingen diesem Heiland untreu geworden, weil er gesagt hat, niemand kann es berechnen, niemand weiß es. Und sie meinten, sie könnten es doch wissen. Eigentlich ist es eine Sünde. Nach meinem Verständnis ist jede Berechnung eine Sünde, weil sie den Befehl Jesu Christi und der Verheißung oder der Zusage oder der sagt, niemand kennt die Stunde, niemand kennt den Tag, aber das Ja hat Jesus nicht gesagt. Also mindestens das Ja können wir dann berechnen. So wird argumentiert. Ist das gut? Das ist pharisäerhaft, ja. Also wenn man nicht mal den Tag hat, naja, egal, lassen wir es mal. Und dann hat man berechnet und dann kommt er doch nicht. Ah, haben wir uns verrechnet. Und wisst ihr, wie viele Verrechnungen es gab? Nur nebenbei, vielleicht habe ich das schon bei Gelegenheit gesagt, Zeugen Jehovas, 7-Tag-Adventisten und nicht wenige solche Gemeinden, ich nenne sie Sekten, sind aufgrund solcher Berechnungen entstanden. Da gab es eine Frau White, sie war eine Expertin in Rechnereien. Und sie ist Mitbegründerin von den 7-Tag-Adventisten. Und sie hat gerechnet Und dann haben sie sich versammelt und gesagt, der Herr kommt gleich. Die Frau hat es ausgerechnet. Also nicht das nicht abwerten, sondern diese Frau weit. Und dann kamen sie alle und haben gewartet und der Herr kam nicht und sagt, tut mir leid, ich habe mich verrechnet. Und dann wieder berechnet, kamen sie wieder zusammen und dann kam er wieder nicht. Und statt dass man sagt, irgendwo stimmt nicht, kamen sie immer wieder und daraus ist eine Gemeinde entstanden. Und dann um das jetzt ganz, ganz, ganz pauschal und ganz grob das zu sagen. Aber das ist eine Bewegung. Und von dieser Frau weit haben dann die Zeugen Jehovas sind entstanden aus einem Kreis bibeltreuer Leser. Die haben sich getroffen, es war ein Kreis, die haben Bibel gelesen. Und wisst ihr, was sie wissen wollten natürlich? Wann kommt der Herr? Und dann haben sie gerne die Frau weit gelesen oder ihre Prophetien und ihre Berechnungen mit einbezogen. Und aus diesen ganzen Geschichte ist dann die nächste Riesensekte entstanden. So hüten wir uns davor. Jesus sagt, das Erste, was Jesus sagt über seine Wiederkunft, wer weiß es? Lasst euch nicht verführen. Das ist der erste Satz, wenn Jesus über die Endzeit redet. Wenn Jesus das sagt, dann ist es ernst. Und dann wiederholt er. Es werden viele falsche Propheten sagen, ich, geht nicht hinaus, geht nicht hin, hört nicht auf sie. Denn wisst ihr was, wenn ich komme, dann müsst ihr nicht rechnen. Wenn ich komme, müsst ihr nicht spekulieren. Es wird absolut klar und sichtbar sein, wenn ich komme. Also, jetzt zurück zu unserem Schaubild. Die Bibel spricht von zwei Zeitaltern, vom gegenwärtigen und zukünftigen Zeitalter. Und die Bibel spricht davon, dass eine Überschneidung dieser Zeitalter gibt. Und das ist was unter den Theologen, ich will das nicht abwertend sagen, man die Zeit schon jetzt und noch nicht. Man hat irgendeinen Begriff dafür gesucht, weil man gesagt, es hat schon angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Wir haben die Rettung jetzt schon, oder? Haben wir jetzt ewiges Leben auch schon? Aber sind wir vollendet? Noch nicht. Wir sind jetzt schon und doch noch nicht. Wir gehören dazu, aber sind noch nicht angekommen. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir leben zwischen diesen beiden Kreisen, wo sich diese beiden Farben übereinander legen. Und jetzt ist die Frage, siehst du immer nur grün oder blau? Oder farbenblind? Okay? So. Das ist die Überschneidung und darum ist es, was die Bibel sagt und worüber die Bibel spricht und sagt, jetzt sehen wir es noch nicht, aber das heißt noch nicht, dass er nicht regiert. Bald sehen wir es, jetzt leben wir und jetzt ist der Punkt. Das ist die Zeit des Glaubens. Das ist die Gnadenzeit. Das ist die Zeit, wo Jesus die Gelegenheit gibt, jedem, der das glaubt, obwohl er es nicht sieht, gerettet zu werden, Anteil zu haben an diesem Reich, Anteil zu haben an seiner Herrschaft, Anteil zu haben am neuen Leben. Jetzt, wenn ihr jetzt das glaubt, obwohl ihr es jetzt nicht seht, werdet ihr gerettet werden. Das ist der Punkt. Denn es ist der Glaube etwas, wovon man überzeugt ist, was einem absolut klar ist, obwohl man es noch nicht sieht. Es ist auf Hoffnung hin. Aber was man sieht, da braucht man nicht hoffen, das weiß, das ist sichtbar, es ist da. Dann brauchst du keinen Glaube. Das ist Glaube. Und was glauben wir da? Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Das ist das System oder das Prinzip der zwei Zeitalter. Wir leben. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir hier. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, wisst ihr, wo wir sind? Hier, in der Finsternis. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir hier. Und wir dahin, da sind wir sehr nah, sehr knapp vor da. Und darum leben wir in Erwartung, in der Hoffnung, dass wir bald Anteil haben an diesem zukünftigen neuen Zeitalter, neuen Leben, neuen Schöpfung, neuen Himmel. Neue Erde. Jetzt in den verbleibenden 5 Minuten einfach ein paar Bibelverse. Jetzt wisst ihr, was wir jetzt machen könnten wieder? Erste Zeilen der Bibel und wir gehen durch bis zur letzten. Machen wir nicht, aber könnten wir machen. Und dann wird all die Bibelstellen wieder anschauen, die überall darüber reden. Aber letztendlich haben wir das schon immer wieder und immer wieder getan. Und ich möchte euch einfach ein paar Stellen lesen. Und damit das Thema des Reichs und Zerubabel abschließen, sodass ich von Sommerferien noch die zwei, mein Knecht noch anmachen kann und, wenn Gott Gnade schenkt, noch das Thema der Erwählung anschneiden. Und dann sind wir durch mit Haggai. Das ist mein Ziel, bis Sommerferien fertig zu haben, und nach den Sommerferien beginnen wir einen neuen Brief. Also, Matthäus 12, Vers 32. Ich werde euch einfach so ein paar Bibelstellen geben, dass ihr auch selber sie nachlesen könnt, studiert sie, schaut sie euch an. Und außer dieser Perspektive des Zwei-Reiches-Modell, des Zwei-Zeitalter-Systems, und liest mal diese Stellen nach. Und ich hoffe, so geht es euch wie mir. Auf einmal entdeckt man Dinge. Ach stimmt, das steht ja da und eigentlich überall. Man überliest es oft. Und dann aus diesem Verständnis her, dann diese Stellen zu verstehen. Markus Kapitel 10, 29. Wir gehen einfach ein paar Bibelstellen durch. Markus Kapitel 10, Vers 29 und folgende. Jesus sprach: Wahrlich, 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 einmal wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kind oder Äcker oder verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und Verfolgungen und in den kommenden Zeitalter. Jesus sagt, wer um meinetwillen Dinge verliert, der wird es kriegen. Und zwar nicht nur in dem zukünftigen, sondern jetzt auch schon. Jetzt wisst ihr, warum ihr immer noch Häuser habt und Äcker und neue Brüder und neue Schwestern. Das ist Segen. Und dieser Segen beginnt schon jetzt. Jetzt. Das ist gewaltig, gell? Man denkt, ja, ihr werdet ihn bekommen im Himmel. Jesus sagt nicht nur Himmel, es wird anfangen wo? Hier beginnt es schon. Jetzt beginnt es schon. In diesem Zeitalter beginnt es schon. Herrliche Verheißung, herrliche Verheißung. Lukas 16, Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Die Söhne dieser Welt, welcher Welt? Dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Sie handeln da weise, haben weise gehandelt, sagt Jesus. Ich will jetzt nicht zu diese einzelnen Stellen jetzt auslegen. Ich will nur, dass diese Begrifflichkeiten schauen, dass sie eigentlich permanent bei Jesus in seinem Gebrauch da sind. Er redet permanent von diesem und zukünftigen Zeitalter, von dieser Welt und Söhne dieser Welt, Söhne des Lichts, Söhne der Finsternis. All das sind zwei Dinge. Und ich nerv vielleicht, aber nicht drei, zwei. Lukas 18 haben wir. Nee, Lukas 18, Vers 30. Das ist das Gleiche, was wir in Markus gelesen haben. Er sagt, der nicht vielfältig empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wieder. Der nicht dies bekommt, jetzt einen Segen noch in dieser Zeit und ewiges Leben, auch ewiges Leben eben hinein in das zukünftige Reich mit hinein. Wir gehen mal hinaus aus den Evangelien, noch 3-4 Minuten. Geht mal mit in den Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Römerbrief, gehen wir mal in die Briefe. Vers 1 möchte ich lesen. Diese Verse begleiten mich, seitdem ich ein Kind des Lichts geworden bin, als ich 22 war. Das war, da hat meine Schwägerin damals, die haben einen Hauskreis gehabt und die haben sich das als Vers genommen. Das weiß ich wie heute, Römer 2, 1 und 2. Und seitdem begleiten mich diese Verse bis heute und das sind gewaltige Verse. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leib darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt an eurem Verstand. Lasst euer Denken verändern, können wir sagen. Seid nicht so, sondern lasst euch verändern, damit ihr seid so. Das ist, was Paulus sagt. Wenn ihr euch verändern lasst und seid so, das ist der gottgefällige Gottesdienst. Das ist, was Gott will. Nicht so sein. Und da reden wir jetzt nicht, oh, was ziehen wir an, was essen wir, was gucken wir. Aber merken wir, die Begrifflichkeiten tauchen bei Paulus ebenfalls. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, denn wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir leben da, in der Zwischenzeit. Das Lied, gell, das haben wir dann gesungen, zwischen Himmel und Erde. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Hast du es? Könnten wir es als Abschluss singen? Oder wenn nicht, wie dann als das hier, als Solo? Ja. Dann mache ich noch ein, zwei Stellen und dann singen wir dieses eine Lied. Das ist so toll, das fasst wiederum so gut das zusammen hier, zwischen und Himmel. Ja, das. Lass uns noch mal eine Stelle, 1. Korinther 1, 20. Danke, Lukas. Für die Spontanität. 1. Korinther 1,20. Paulus schreibt, wie Menschen zum Glauben kommen und dann sagt er Folgendes. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalter? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigten Glauben zu retten. Also sprich, wo ist die Weisheit, der Verstand und die Rhetorik und die Brillanz dieses Zeitalters, dieser Welt? Diese Welt vermag Gott nicht zu erfassen. Sie vermag Gott nicht zu sehen. Geht nicht. Jetzt könnte ich mit euch durchgehen, Korintherbrief, Korinther 2, Galater, Epheser, Timotheus, Titus, Hebräerbrief und ab in die Offenbarung. Und wir würden überall wiederum die Bibel stellen, die von diesem Zeitalter, dem zukünftigen Zeitalter sprechen, von Kindern der Finsternis und Kindern des Lichts, all diese Dinge, die beschreiben letztendlich. Und die Frage ist, wo lebst du? Was steht auf deinem geistlichen Pass? Okay? So, und die Hoffnung ist, wisst ihr, was bald ansteht? Die Wolke. Und wisst ihr, was nach der Wolke bald ansteht? Neuer Himmel, neue Erde. Ich freue mich. Ich möchte beten und Gottes Segen bitten. Jesus, auch wenn es neu war, doch inhaltlich ist das unser Gebet, das ich hoffe aufsteigt, wie ein Rauch zu dir vor deinen Thron und dich anbetet und unser Zeugnis, unser Bekenntnis du hörst und annimmst. Wir glauben. Wir glauben, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Wir glauben, dass du der König der Könige bist, der Fürst der Könige der Erde, dass du der Herr der Herrscher bist, der Herr der Herrscher. Wir glauben. Und wir glauben, dass du souverän bist und dass du vollendest, was du angefangen hast. Das glauben wir. Und wir schauen und erheben unser Haupt und schauen auf dich. Wir schauen nicht auf diese Welt, wir schauen nicht hier und lassen uns entmutigen. Wir schauen auf dich und glauben, dass du regierst inmitten der Feinde, inmitten dieser Welt. Und dass diese Welt vergeht und die neue kommt. Und wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Komme bald. Amen. Schönen Mittwoch euch noch.